das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Und den Sport, den hat nachher Julia Büchler.
So ist es. Guten Abend.
Auch 4 Tage nach dem Messerangriff in Aschaffenburg sind das Entsetzen und die Fassungslosigkeit groß. Hunderte Menschen haben heute bei einer Gedenkfeier in der unterfränkischen Stadt der Opfer gedacht, versucht Trost zu spenden und zu finden. Währenddessen wird das Thema in der letzten Sitzungswoche vor der Wahl auch den Bundestag beschäftigen, denn Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz plant, Anträge über Verschärfungen in der Migrationspolitik einzubringen. Wie sehr dieser Vorstoß auch den grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck und den Wahlprogrammparteitag der Grünen heute beherrschte, weil Merz-Vorschläge unter anderem auch von der AfD unterstützt werden könnten, berichtet Iris Seiram.
Von sich selbst begeistert. Die Grünen feiern ihren Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Große Kontroversen gab es über das Wahlprogramm, um das es eigentlich heute ging, nicht. Emotionen hatte ein ganz anderes Thema ausgelöst, das hier mit einem Namen verbunden ist.
Friedrich Merz.
Friedrich Merz.
Merz.
Herr Merz.
Mein Gefühl ist, dass gerade vielen in der CDU, allen voran Friedrich Merz, dieser Wertekompass zu entgleiten scheint.
Auslöser waren die 5 Maßnahmen, die Friedrich Merz nach der tödlichen Messerattacke in Aschaffenburg angekündigt hat. Mit allgemeinen Anträgen möchte die Union unter anderem über die seit langem auch rechtlich umstrittene Zurückweisung von Asylbewerbern an der deutschen Grenze im Bundestag abstimmen lassen. Der Union ist dabei egal, wer am Ende mitstimmt. Das betonte auch Alexander Dobrindt im Bericht aus Berlin.
Ich höre zurzeit das Geschrei von der ganzen linken Seite über die Frage, wie eine AfD abstimmt. Mit Verlaub, das ist mir vollkommen egal.
Das sei Zustimmung zu einem Rechtsbruch, die Union ihnen abverlange, um eine AfD-Mehrheit zu verhindern. So sehen es die Grünen.
Friss oder stirb heißt nicht, entweder stimmt ihr zu oder ich stimme mit Rechtsradikalen.
Der Bundeskanzler lehnt die Unionsanträge ebenfalls ab und sieht die Verantwortung für die Amoktat vor allem in Bayern.
Das Vorgehen der bayerischen Staatsregierung ist peinlich und der Sache nicht angemessen und ist auch wirklich nicht in Ordnung im Hinblick auf die Opfer, die das Ergebnis von Behördenversagen sind. Das muss man sagen, dieser Täter hätte nicht mehr in Bayern rumlaufen dürfen.
Wenngleich die Union in ihren Anträgen schreibt, die AfD sei, Zitat, kein Partner, sondern unser politischer Gegner, sehen sich die Rechten dennoch in ihrer Politik bestärkt und bieten mehr als nur ihre mögliche Zustimmung an.
Dementsprechend ist unsere Hand ausgestreckt. Die Union muss diese ausgestreckte Hand eigentlich nur nehmen und einschlagen, dass wir gemeinsam Politik für die Bevölkerung in unserem Land machen.
Den Grünen würde mit dem Antrag die zurzeit einzig realistische Regierungsoption in weite Ferne rücken. Schwarz-Grün. Der Parteichef wendet sich direkt an Friedrich Merz, doch noch von seinem Vorhaben abzurücken.
Der Schaden ist angerichtet und der Schaden ist groß. Aber der Schaden kann auch wieder begrenzt werden. Es ist kein Zeichen von Schwäche, Fehler einzugestehen und sich zu korrigieren.
Vor allem die jahrelange Arbeit an einer neuen europäischen Asylpolitik sei gefährdet und der Zusammenhalt in der EU insgesamt.
Und im Anschluss an den Wahlprogrammparteitag habe ich mit dem Kanzlerkandidaten der Grünen, dem amtierenden Wirtschaftsminister Robert Habeck, folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Habeck.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Wenn die Union kommende Woche, der letzten Sitzungswoche vor der Wahl, wie geplant diese Anträge zur Verschärfung der Asylregelung einbringt, Sie und die Grünen werden das also nicht mitgehen.
Das ist richtig. Die Anträge sind in Teilen europarechtswidrig oder verfassungswidrig. Und man kann nicht sehenden Auges das Recht brechen, um danach das Recht zu ändern. Das wäre das Ende des Rechtsstaats. Und ich möchte hinzufügen, dass das jetzt kein belangloser Vorgang ist und auch kein wahltaktisches Spielchen. Denn die Anträge könnten mit einfacher Mehrheit jetzt im Bundestag beschlossen werden, am Mittwoch. Dann würden Union, AfD, FDP und BSW diese Mehrheiten herstellen und die Union hätte aus meiner Sicht einen demokratischen Tabubruch begangen.
Aber den Anträgen grenzt sich die Union und Friedrich Merz dezidiert von der AfD auch ab, hat sogar einen eigenen Anti-AfD-Passus drin. Das reicht Ihnen nicht als Abgrenzung?
Es geht ja gar nicht darum, wie es mir reicht. Ich gucke auf die Rechtslage. Ich habe natürlich nichts dagegen, sich von der AfD abzugrenzen. Aber wenn die AfD dennoch zustimmt, also wenn sie sich nicht beeindrucken lässt von dem rhetorischen Vorspann, der da ja taktisch reingeschrieben wurde, wahrscheinlich weil die Union merkt, was für ein gefährliches Spiel sie da angefangen hat und dann trotzdem zustimmt, dann stimmt die Union mit der AfD einen Antrag durch. Dann haben wir Österreich. Dann auf einmal hat die Union mit der AfD zusammen eine Mehrheit geschaffen. Und das ist verabredet worden vor den Phasen, wo wir jetzt keine klaren Mehrheitsverhältnisse im Parlament haben, dass wir keine Anträge zur Abstimmung bringen, keine demokratische Partei, wo wir auf die AfD-Stimmen angewiesen sind. Wir haben uns zurückgehalten, die Union auch. Friedrich Merz hat das selber vorgeschlagen und das war klug und weise. Er muss sich an das erinnern, was er getan hat, gesagt hat und nicht das gegebene Wort an dieser Stelle brechen. Das wäre wirklich falsch, historisch falsch, möchte ich sagen.
Die Union argumentiert, dass es sich um eine Notlage handelt und deswegen auch die juristischen Einwände, die Sie gebracht haben, erstmal so nicht zählen. Wie auch immer es ausgeht, laufen Sie aber nicht Gefahr, wenn die Union dieses Thema jetzt so platziert, da von der Union auch vor sich hergetrieben zu werden im Wahlkampf-Endspurt, weil dieses Thema ja so an Bedeutung gewonnen hat in diesen Tagen?
Auch für eine Notlage gibt es rechtliche Vorgaben und Regeln. Man kann also nicht einfach als Partei im Wahlkampf entscheiden, jetzt ist eine Notlage. Wir sind ein Rechtsstaat. Das gilt auch für Extremsituationen. Ich würde sogar ganz anders ansetzen und sagen, dieses perverse Verbrechen, das in Aschaffenburg passiert ist, diese Brutalität, Kinder zu ermorden, fordert uns unbedingt, solche Gewalttaten härter und schärfer zu bekämpfen. Die psychisch labilen Täterprofile zu erkennen, da wo Straftaten, Gewaltdelikte und psychische Labilität zusammenkommen, härter durchzugreifen, schärfer hinzuschauen. Heißt Zusammenarbeit der Behörden, Täterprofile zu ermitteln, Muster aufzustellen, Datenabgleich zwischen den Behörden zu erlauben. Das ist alles jetzt dringend notwendig. Das allerdings beantragt die Union nicht, sondern sie beantragt etwas ganz anderes, was tief in die deutsche und europäische Rechtsordnung eingreift, wahrscheinlich an diesen Stellen sogar über sie hinausgreift. Und deswegen ist das vom Vorgehen falsch, es ist in der Sache der falsche Antrag und es ist vor allem brandgefährlich, an dieser Stelle zu sagen, ist uns doch egal, wo die Mehrheit herkommt. Denn diese Mehrheit kommt dann nur von der in Teilen ja rechtsradikalen AfD.
Aber Herr Habeck, wo gehen Sie denn dann mit? In der Bevölkerung hat das Thema Migration ja die Wirtschaft gerade als wichtigstes Thema abgelöst plötzlich. Und das ist ein Thema, das den Menschen auf den Nägeln brennt. Und wenn Sie sagen, ja, da gibt es rechtliche Bedenken und all das, ist das Signal nicht auch das Entscheidende? Es reicht vielleicht nicht immer nur zu sagen, na ja, wir müssen da gucken, dass das in Einklang mit der Verfassung erstmal passt und dann schauen wir mal. Da scheint ja ein Handlungsbedarf zu sein.
Naja, Entschuldigung, Herr Zamparoni, wenn wir sagen, ist es egal, was in der Verfassung steht?
Nein, nicht egal, was in der Verfassung steht, aber wenn wir sagen, wir müssen das jetzt verschärfen, Sie wollen es ja auch verschärfen. Wenn das ist, was die Wählerinnen und Wähler wollen.
Ich will vor allem, wir müssen den Vollzug vor allem jetzt besser hinbekommen. Warum dauert es über 6 Monate, um festzustellen, ob jemand, der in diesem Fall nach Bulgarien zurück muss, nach Bulgarien zurück muss? Wir müssen mit den Staaten, die diese Flüchtlinge dann wieder aufnehmen müssen, Abkommen schließen, dass wir sie zurückbringen können. Wir müssen sehen, dass bei den Täterprofilen die Behörden besser zusammenarbeiten. Wir müssen sehen, dass wir insgesamt schneller im Verfahren werden. Es gibt bei dem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum eine Einheit, eine Arbeitsgruppe, die jeweils prüft, wo die verschiedenen Sicherheitsbehörden und das BAMF, das Bundesamt für Flüchtlinge, zusammensitzen, wo sie jeweils prüfen, wo sind denn die eigentlichen Profilproblemfälle. Wen müssen wir schneller abschieben? Wen müssen wir vielleicht in Gewahrsam nehmen? Da muss man doch ansetzen. Ich rede ja darüber, dass wir konkrete Antworten jetzt sofort umsetzen. Natürlich will ich die Sicherheit in Deutschland erhöhen. Das ist ja nicht akzeptabel, was hier passiert. Und zwar mit voller Härte. Was allerdings die Union macht, ist Wahlkampf auf dem Rücken unserer Verfassung.
Und aber das kann passiert nicht jedes Mal, sein. Nach all den Anschlägen, die AfD, Herr Habeck, nach Aschaffenburg, nach Solingen, nach all dem, passiert es jedes Mal, wir müssen schneller abschieben, wir müssen härter durchgreifen. Und warum klappt das denn nicht?
Es klappt ja. Es passiert ja. Es kommen weniger Menschen nach Deutschland. Es gab eine Reihe von rechtlichen Verschärfungen. Es hätte noch mehr geben können, wenn die Union mitgemacht hätte. Im Bundesrat ist eine enorme gesetzliche Verschärfung vorgeschlagen, verabschiedet worden von uns mit der Mehrheit, die wir damals noch hatten, wo der digitale Abgleich der Daten zwischen den verschiedenen Behörden vereinfacht werden soll oder ermöglicht werden soll, wo es eine biometrische Erkennung geben soll, wenn man Personen identifizieren will, hat die Union nicht mitgemacht, im Bundesrat scheitern lassen. Also natürlich ist enorm viel passiert und soll ja auch weiter passieren. Wir müssen ja am konkreten Fall lernen. Aber was Friedrich Merz jetzt vorgeschlagen hat, ist das, was die Union schon immer wollte, was mehrfach durchgeprüft wurde, was so einfach nicht geht, trotzdem zu machen, sich über die Rechtsnorm hinwegzusetzen, um dann einen Druck aufzubauen. Dann müssen wir halt das Recht ändern. Wir haben es erst mal gebrochen. Das ist aber, das kann ein Rechtsstaat nicht ertragen. Und dann diesen Schritt zu gehen, indem man mit der AfD kooperiert, gegen all die Traditionen der Union, gegen das, was sie selber aufgebaut haben. Wegen solch einer Sache ist mal Frau Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende zurückgetreten, weil man sich billigend von einer AfD-Mehrheit hat einen Kandidaten wählen lassen damals in Thüringen. Dahinter fällt jetzt Friedrich Merz und die Union zurück in so einer zentralen Frage. Er sollte es nicht tun, wirklich. Man sollte zurückrudern, man sollte es nicht zur Abstimmung bringen und man sollte sehen, dass die demokratischen Parteien an dieser Stelle gemeinsam in den Dialog eintreten. Aber nicht so. Das ist Erpressung mit der AfD gegen die Demokratie.
Sagt der Kanzlerkandidat der Grünen, Herr Habeck. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das, was heute in Belarus stattfand, das nannte sich zwar Präsidentenwahl, aber eine wirkliche Auswahl hatte niemand. Amtsinhaber Alexander Lukaschenko, der ein enges Bündnis zu Russland pflegt und seit mehr als 30 Jahren an der Macht ist, wird es auch bleiben. Offiziell 87,6% stimmten für ihn. Eine wirkliche Opposition ist im Land nicht mehr sichtbar. Die wochenlangen Massenproteste nach der letzten Präsidentenwahl 2020, die wurden brutal niedergeschlagen. Über die Opposition im Ausland und eine Wahl als Farce berichtet Norbert Hahn.
Pervi, der Erste. Ein Fanshop in Minsk für den ersten Mann im Land, Präsident Lukaschenko. Hier gibt es, was man als sein Anhänger so haben muss, ein Buch, T-Shirts und Sinnsprüche. Der wichtigste steht an der Wand, Präsident wird man nicht, als Präsident wird man geboren. Der Erste, nahezu unerreichbar. Es gibt noch einen anderen Ersten, den wichtigsten, das ist Gott, aber auch der Präsident, ich denke, er ist von Gott erwählt. Fakten auf den Tisch steht da. Fakten, mit denen er es oft nicht so genau nimmt. Vor allem, wenn es um Wahlen geht. Bei den Nachwahlumfragen soll er diesmal bei 87% Zustimmung liegen. Bei der letzten Wahl 2020 nahmen ihm die Belarussen ähnliche Zahlen nicht ab. Es kam zu Massendemonstrationen. Lukaschenko ließ Tausende festnehmen, Hunderte wurden verletzt, Hunderttausende flohen ins Ausland. Lukaschenko hat das nicht gereicht.
Die Repressionen haben immer weiter zugenommen. Die haben sogar im letzten Jahr auch noch mal zugenommen. Und die Zahl der politischen Gefangenen liegt bei über 1250. Das ist beispiellos in der belarussischen Geschichte.
Lukaschenko heute vor Journalisten in Minsk. Auf Fragen nach den Geflohenen und den politischen Gefangenen reagiert er so. Man kann wählen, das ist demokratisch. Einige wählen das Gefängnis, einige das Exil. Wir haben niemanden des Landes verwiesen. Und eine Neuigkeit, die dem Westen Angst machen soll, gab es auch noch. Wir erwarten Oreschnik Hyperschallraketen in den nächsten Tagen. Wir haben mit Präsident Putin vereinbart, dass die nächste fertige Einheit zuerst an uns geliefert wird. Putin und Lukaschenko hatten im vergangenen Jahr Sicherheitsgarantien vereinbart, die die mögliche Stationierung von Nuklearwaffen vorsehen. Minsk solle über die Ziele selbst entscheiden können. Bislang zeigte Lukaschenko allerdings wenig Bereitschaft, sich von Russland in einen militärischen Konflikt treiben zu lassen. Belarus, auch wenn zur Wahl getanzt wird, feiern kann wohl nur einer. Nach mehr als 30 Jahren Dauerpräsidentschaft ist für Lukaschenko weiter kein Ende in Sicht.
Und damit zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Fast hätte Eintracht Frankfurt den vierten Sieg in Serie gelandet, aber Julia, eben nur fast.
Ja, wenn das Spiel nach 90 Minuten aus gewesen wäre, dann wäre dieser Plan aufgegangen. Aber der Schiedsrichter hat einfach mal 6 Minuten draufgepackt. Gut für Hoffenheim und eben ärgerlich für Frankfurt und den doppelten Torschützen Ekitike. Seine 2 Treffer reichen am Ende doch nicht zum Sieg. Durch das Unentschieden bleibt Frankfurt trotzdem vorne mit dabei auf Platz 3 in der Tabelle. Hoffenheim kämpft als 15. weiter gegen den Abstieg. Und die Gefühlslage bei beiden Teams, naja, eher unklar.
Das Ergebnis oder den Spielverlauf aus diesen Gesichtern der Spieler abzulesen, ist absolut nicht möglich. Es war ein wildes Hin und Her der Emotionen mit dem furiosen Finale in der 5. Minute der Nachspielzeit und dem Treffer von Adam Loschek vor Hoffenheim zum 2:2 Endstand.
Da haben uns zu wenig oft belohnt und heute, glaube ich, in einem hochklassigen Fußballspiel war ja von beiden Mannschaften sehr, sehr intensiv auf sehr hohem Level geführt, war es dann am Ende ein verdienter Punkt, der uns natürlich allen sehr, sehr gut tut.
Ein prägendes Gesicht des Spiels, der Frankfurter Ugo Ekitike. Zu seinem ersten Tor gehören sein blutender Knöchel, dazu noch ein verlorener Schuh und der Videobeweis, der zeigt, dass dafür das Foul von Akpo Guma im Strafraum verantwortlich war und den fälligen Elfmeter verwandelte er dann sicher selbst. Bis dahin Hoffenheim stärker, noch beim Stand von 0:0 traf Loschek nur die Latte. Der Tscheche dann in der 65. Minute glänzender Vorbereiter für den Ausgleichstreffer durch Orban. Und die Eintracht mit großen Defensivproblemen hatte Glück, dass Kramaric 5 Minuten später nur den Pfosten traf.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Kollektiv gut sind. Und da waren wir heute nicht so griffig, nicht so gierig, nicht so energetisch wie davor in den Wochen. Und deswegen haben wir es halt jetzt nicht geschafft, hier zu gewinnen.
Dabei konnte man sich vorne auf Ekitike verlassen, der mit seinem zweiten Treffer die Eintracht wieder in Führung brachte. Doch dann der späte Ausgleich von Adam Loschek, hoch verdient. Und sein Gesicht dann bei den Fans zeigt, Hoffenheim am Ende dann doch deutlich zufriedener als die Frankfurter Eintracht.
Die Spieler von St. Pauli, die waren heute richtig gut drauf, logisch. Nach dem 3:0 Heimsieg über Union Berlin, da war Party angesagt im Stadion am Millerntor und mittendrin Morgan Gilavogi, der Spieler des Spiels. Union-Trainer Steffen Baumgart dagegen aufgewühlt, alles anfeuern, hat nichts genützt. Seine Mannschaft hatte kaum Chancen, machte keine Tore, im Gegensatz eben zu Gilavogi.
Der Mann des Abends ohne Zweifel er. Morgan Gilavogi 2 Tore, eine Vorlage, macht 3 Punkte und Gegner Union Berlin ist damit überholt.
Ich fühle mich sehr gut. Ich freue mich sehr für das Team, das ist das Wichtigste. Wir haben es endlich geschafft, zweimal in Folge zu gewinnen und ich habe dazu beigetragen, weil ich 2 Tore und eine Vorlage gemacht habe. Wunderbar, ein sehr schöner Abend für mich.
Der guineisch-französische Stürmer tastet sich nach knapp einer halben Stunde erstmal heran. Morgan Gilavogi an die Latte. Zwar wird abseits gepfiffen, aber diese Aktion ist der Wachmacher in der ersten Hälfte. Für Aufsteiger St. Pauli, aber vor allem für Morgan Gilavogi und das ganze Stadion. Kurz darauf sieht Jackson Irvine seinen Stürmer, der ist schneller als sein Bewacher und vollendet eiskalt. 1:0 St. Pauli nach 31 Minuten. Union Berlin mit dem Rückenwind aus dem Sieg gegen Mainz zuletzt, Benedikt Hollerbach, aber Vasil im St. Pauli-Tor mit der doch leichten Abwehr. 1:0 St. Pauli zur Halbzeit, es winkt der zweite Heimsieg für die Hamburger. Zweite Hälfte, St. Pauli will unbedingt Union in der Tabelle überholen, Eggestein auf Gilavogi und der weiß heute, wo das Tor steht, 2:0. Sein 5. Saisontor, das Spiel quasi entschieden. Nachspielzeit, der überragende Gilavogi mit der Hacke auf Daniel Sinani, 3:0. St. Pauli besiegt Union deutlich. Die Berliner nun hinter St. Pauli in der Tabelle auf Platz 14. Die Hamburger dank Morgan Gilavogi einen Rang davor auf 13.
Zum Tennis und den Australian Open. Nur einen einzigen Satz hatte Alexander Zverev bis zum Finale verloren. Und diese Leistung wollte er heute mit seinem ersten Grand-Slam-Titel krönen. Doch am Ende blieb für ihn nur Die silberne Schale, der Trostpreis. Gegen die Nummer 1 der Welt, gegen den Italiener Jannik Sinner, hatte Zverev, die Nummer 2 der Welt, einfach keine Chance.
Alexander Zverevs großer Traum vom ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier zerplatzt im Finale von Melbourne. Gegen den Weltranglisten ersten Jannik Sinner ist Zverev heute chancenlos. Die entscheidenden Punkte gehen allesamt an den Italiener. Alexander Zverev, die Nummer 2 der Tenniswelt, hadert, findet nie richtig ins Spiel und kommt im gesamten Finale zu keinem einzigen Breakball. Nach 2 Stunden und 42 Minuten gewinnt Jannik Sinner hochverdient mit 6:3, 7:6 und 6:3. Und Alexander Zverev verpasst den größten Triumph seiner Karriere deutlich. Das ist schon echt doof, neben diesem Pokal zu stehen und ihn nicht anfassen zu dürfen. Aber Gratulation an Jannik, total verdient. Du bist mit Abstand der beste Spieler der Welt. Bei seiner dritten Finalteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier kassiert Alexander Zverev die dritte Niederlage.
In Melbourne waren heute nahezu 40 Grad. Carsten, was hast du für uns in der kommenden Woche zu bieten?
Kein Winter. Also das genaue Gegenteil. Es geht mild weiter mit viel zu hohen Temperaturen. Und die Zeichen stehen deshalb auf Tauwetter, zumindest dort, wo noch etwas tauen kann. Blick Richtung Mittelgebirge, wie im Sauerland. Da gibt es noch ein paar Schneereste, aber denen geht es in den nächsten Tagen auch weiter an den Kragen. Warum? Wir haben ein kräftiges, starkes Orkan- und Sturmtief draußen auf dem Atlantik. Wir sehen hier England, Frankreich. Dort gibt es schwere Sturm- bis Orkanböen. Bei uns in der kommenden Nacht und morgen Vormittag, vor allem im Westen, auch etliche Sturmböen. Und mit diesem kräftigen Wind kommt sehr milde Luft vom Atlantik nach Deutschland, weshalb vor allem der Wochenstart, also der morgige Montag, deutschlandweit warm ausfallen wird mit zweistelligen Höchsttemperaturen. Danach geht es dann zwar Stück für Stück ein bisschen wieder nach unten mit der Temperatur, aber ein erneuter Wintereinbruch ist in den Wettermodellen definitiv nicht zu sehen. Und damit schauen wir auf den Regen, der jetzt mit diesem auffrischenden Wind kommt. Im Westen gibt es schon den ersten Regen, der zieht weiter im Verlauf der Nacht Richtung Osten dann, wo es morgen weiter regnet. Am Tage kommen dann noch Schauer und kurze Gewitter hinterher. Und dann kann es zumindest im Nordwesten und Westen das Ganze sich ein bisschen beruhigen. Und ein paar Sonnenstrahlen sind dann morgen Nachmittag dort auch noch möglich. Die Temperaturen werden jetzt in der zweiten Nachthälfte weiter ansteigen, liegen morgen früh im Westen schon bei 7 bis 12 Grad, in der Osthälfte minus 1 bis plus 6 Grad, tagsüber dann verbreitet 9 bis 13 Grad. So mild geht es in den nächsten Tagen nicht weiter. Am Dienstag noch weiter Regen, vor allem im Süden, am Alpenrand auch Schneefall. Ansonsten kommen am Nachmittag und Abend hier im Nordwesten noch ein paar Schauer dazu. Die finden wir am Mittwoch im Norden. Zwischendurch gibt es ein paar Sonnenstrahlen, dann aber nur noch bei einstelligen Höchsttemperaturen.
Trotzdem erstmal nicht besonders winterlich. Carsten, danke für die Aussichten zum Wochenstart. Und soweit die Tagesthemen zum Ende des Wochenendes. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, und alle wichtigen Nachrichten, natürlich auch vom Sport, finden Sie rund um die Uhr unter tagesschau.de.
Wir sehen uns dann morgen Abend wieder und wünschen einen guten Start in die neue Woche.
Guten Abend.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.